bleib cool.
Heute zu Gast Musiker und Vater Adel Tawil. Wie hat sich durchs Vatersein sein Tourleben verändert, seine musikalischen Einflüsse und was es generell mit ihm gemacht hat, darüber spreche ich mit ihm jetzt.
Daddy, bleib cool.
Papa La Pap. Papa La Pap. Heute eine ganz besondere Ausgabe vom Papa La Pap. Ich sitze neben Adel Tawil in seinem kleinen süßen Studio in Berlin und ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist gestern aus deinem Urlaub wiedergekommen, gleich zur Zahn-OP und jetzt nehmen wir noch schnell was auf, weil jetzt kannst du noch sprechen.
Ja, genau. Hallo, ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen und ja, das musste ich dann irgendwie zwischenschieben. Aber mir war das wirklich wichtig, weil ich das Thema natürlich jetzt gerade sehr, sehr allumfassend in meinem Leben ist.
Bedeutet, du bist Vater.
Richtig.
Deswegen sitzen wir auch zusammen.
Genau.
Du hast seit anderthalb Jahren ein Kind. Und meine Frage wäre gerade bezogen auf die ganze Musik. Du bist Musiker, du hast eine sehr, sehr lange historische musikalische Geschichte hinter dir mit Ich und Ich. Da fing das alles ein bisschen an. Du kommst aus dem Hip-Hop-Bereich. Wie sehr verändert, du wusstest, du bist Vater, Schwangerschaft, dann ist das Kind irgendwann da, die Einflüsse auf deine Musik, einerseits textlich, aber vielleicht auch ein Stück weit musikalisch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also textlich auf jeden Fall. Ich habe ja auf meinem neuen Album Alles lebt einen Titel, der heißt Neues Ich. Und da geht es wirklich um diesen Moment auch der wirklichen Geburt des Kindes und eben auch das Gefühl, Vater zu sein. Und generell, glaube ich, gab es bisher noch kein Ereignis in meinem Leben, was mich so sehr verändert und geprägt hat, glaube ich. Die Schwangerschaft ist da und es dauert 9 Monate und dann denkt man, man ist irgendwie vorbereitet, aber ich glaube, als Mann bist du es einfach eben nicht wirklich.
Also hast du dich verrückt gemacht und ganz viel in dich reingesaugt an Informationen?
Hatte ich am Anfang mal probiert und war ganz erstaunt, was für eine Welt sich da auftut. An Meinungen, an Informationen. Und allein das Impfen ist ein Riesenthema und wo es wirklich auch zur Sache geht. Also wo sich die Leute also fast schon beleidigen im Internet.
Ne? Bist du Impfgegner?
Nein, ich bin kein Impfgegner. Aber natürlich schaut man sich das dann genauer an und bespricht das auch natürlich mit der Kinderärztin und so. All das waren natürlich so Themen, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass mir das alles ein bisschen zu viel wurde. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, ich lasse es auf mich zukommen und war deswegen, glaube ich, auch noch umso ergriffener und einfach komplett unvorbereitet. Also das war so, boah, okay, jetzt ist es wirklich so. Jetzt ist es, also wenn das Baby da ist, dann weiß man es eigentlich erst.
Dann kannst du auch nichts mehr ändern.
Da kannst du auch nichts mehr dran ändern.
Da musst du da durch.
Ja, da muss man durch. Und das hat natürlich, ja, ich glaube, auch meine Musik geprägt, auch musikalisch. Ich glaube, ich bin dadurch echt mutiger geworden.
Textlicher Natur oder auch musikalischen Einflusses?
Auch musikalischen Einflusses. Also ich wollte dann auch so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln. Also mein Album ist ja deutlich tanzbarer als die Alben davor, ja, und urbaner von den Sounds.
Und auch ein bisschen elektronischer.
Elektronischer, genau. Und das hat auf jeden Fall was damit zu tun, weil ich einfach, das fühlt sich ja auch an wie so ein Neubeginn, also wie so ein absoluter Neustart. Und man ist voller Energie, auch guter Energie, also positiver Energie. Und ich glaube, das hört man auf dem Album auch. Also das hat mich auf jeden Fall sehr verändert.
Auch Prioritäten anders gesetzt, weil du bist ja viel unterwegs, ja, musst Promotouren hier führen, da was machen, die Vereinbarkeit als Musiker, der in der Öffentlichkeit steht, dem Familienleben noch gerecht zu werden. Gab es da Konflikte? War das von vornherein mit deiner Frau alles so vorher ein bisschen schon besprochen oder hast du einfach gesagt, wir müssen gucken, wie sich das ergibt, wir werden eine Lösung finden?
Naja gut, als ich dann gemerkt habe, es geht jetzt los und ich muss wieder auf die Promotour und so weiter, habe ich schon gemerkt, dass ich da ein paar Ansagen machen musste, dass es jetzt anders ist als vorher. Also ich will einfach Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich will nicht getrieben sein, von Termin zu Termin hetzen. Ich habe gemerkt, zum Beispiel waren wir relativ am Anfang für 2 Wochen getrennt und das war zum Beispiel viel zu viel. Also ich war irgendwo, war auf Tour oder ich weiß es nicht mehr, aber ich habe einfach gemerkt, nach spätestens 7 Tagen
ist, oh, man, den kleinen Knuffi.
Ja, das ist nicht auszuhalten. Ne? Gerade in dieser Anfangsphase, wo sich ja auch wirklich jeden Tag so viel tut. Ne? Und da setze ich auf jeden Fall andere Prioritäten jetzt. Weil ich war immer jemand, der alles gemacht hat zu jedem Termin und wirklich die Knüppeltour immer bei jedem Album neu. Und das hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Ich selektiere es oder ich versuche es eben auf einen längeren Zeitraum zu tun, alles, die Termine zu schieben. dass ich gerne ein, zwei Termine am Tag habe, aber dann eben auch frei irgendwann.
So eine Entlastung für deine Frau dann, die Entlastung?
Genau, auch das, ja. Das Gute ist, wir sind sehr unterschiedlich. Ich bin absoluter Frühaufsteher, schon immer gewesen. Meine Frau eben komplettes Gegenteil, also richtig nur morgen Muffel und gar keinen Bock und so. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil dadurch kann ich morgens übernehmen. Und ich kann allen Männern da draußen sagen, dass das ist mit Geld nicht aufzuwiegen für die Frau, weil das ist so das
Größte.
Ey, okay, der nimmt das Kind, geht raus und ist einfach mal mindestens 2 Stunden unterwegs.
Mhm. Das fängt ja immer damit schon an, dass man sich abspricht, darf ich mal kurz eben unter die Dusche?
Ja, ja, ja.
Kannst du mal kurz aufpassen? Ja, immer ja, dieses ja. eben kurz.
Ja, 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 natürlich. Die Mütter haben natürlich einen ganz anderen. Also gerade auch im ersten Jahr ist die Mama natürlich Bezugsperson Nummer 1. Und da steht man manchmal echt auch ein bisschen hilflos daneben, weil man kann zwar unterstützen, versuchen, das irgendwie erträglicher zu machen, aber eigentlich ist sie immer diejenige, die alles rocken muss.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen bei der Geburt. Du warst dabei oder warst du zufällig gerade auf der Bühne und hast dann per SMS erfahren nach der Stage-Time? Du bist übrigens Vater.
Ja, nein, auch das. Der ganze Zeitraum war geblockt. Und das war ja wirklich auch schon zur Festivalzeit. Also da hätte ich durchaus Konzerte spielen können, aber das war eben auch wieder, ne, was Priorität angeht. Also ganz klar, ich bin auf jeden Fall dabei. Und wir hatten aber Glück. Also dafür, dass es eine erste Geburt war, erstes Kind, ging es relativ schnell. Also wir waren so um 10 im Krankenhaus, weil die Hebamme ja gesagt hatte, das war zum Beispiel auch so ein Ding, ne, was alles neu. Hebamme sagte zu mir, du, wenn das Wasser kommt, also die Fruchtblase aufgeht, der Platz, dann könnt ihr noch ganz in Ruhe einen Kuchen backen. Bleibt zu Hause. Kein Krankenwagen rufen, ne? Also ganz entspannt. Und genau so haben wir das gemacht. Und wir haben jetzt keinen Kuchen gebacken, aber wir haben wirklich ganz lange zu Hause geblieben und dann um 10 ins Krankenhaus und um 4 war es dann erledigt.
Und Frau auch wohlbehalten wieder nach
Hause kommen. Alles super, ja. An dem Abend noch sind wir nach Hause. Und das war krass. Also es war einfach, also es ist halt dieses Ding, auch was ich bei Neues Ich so beschreibe. Du gehst halt zu zweit ins Krankenhaus und kommst zu dritt raus. Das war echt bewegend.
Wurdest du anders wahrgenommen? Im Kreissaal, wenn auf einmal ein Adel Tawil über den Flur läuft, dass die Hebammen dann... Warum hast du 3 Hebammen da im Kreissaal bei dir, die nur eben kurz gucken wollten, nochmal neue Handtücher bringen, irgendwo im Schrank einsortieren? Wie ist das für dich? Weil du bist ja, wie gesagt, eine Person des öffentlichen Lebens. Merkte man das da oder warst du voll im Tunnel?
Naja, also ich kann ja ein Geheimnis verraten. Es war natürlich so geplant, also natürlich ist klar, dass im Krankenhaus natürlich auch die anderen Patientinnen und das Personal und so, dass da natürlich schon geschaut wird, oh, guck mal, da ist doch der Adel Tawil, der Sänger, den ich so mag. Und damit wir so ein bisschen Privatsphäre haben, war dann halt schon klar, dass wir halt in dem Kreissaal unser eigenes Zimmer natürlich haben und das eben auch so ein bisschen abgeschirmt. Man muss aber sagen, dass wir es nicht in den Kreissaal geschafft haben. Wir waren dann im Vorzimmer auf dem Flur, wo wirklich alle Leute auch saßen und so. Und damit waren viele, viele Leute live dabei, wie ich aus dem Zimmer wieder rein und ja, hin und her. Und das war... Ja, war natürlich nicht so geplant, aber hatte alles zum Glück geklappt.
Das ist eben das, wenn sobald du Kinder hast, ist nichts mehr planbar, so richtig?
Richtig, ja. Ich sag das in dem Lied zum Beispiel, dieser Moment ist heilig, fast schon surreal, so echt und unbegreiflich, ich höre dich zum ersten Mal. Ich fand eine Geburt, man macht sich ja im Kopf und denkt, boah, was wird mich erwarten? Und natürlich war auch diese Nachricht, dass das Kind jetzt kommt, wir gehen jetzt nicht in den Kreissaal, erstmal so ein bisschen ein kleiner Schock, weil du erwartest einfach natürlich, du bist im Krankenhaus, da müssen jetzt Geräte da sein, ne? Medizinische Geräte für den Notfall, alles muss da sein. Es muss blinken, es muss leuchten, da müssen Schläuche sein. Falls irgendwas ist, hat man alles parat und nicht in einem ganz normalen kleinen Zimmer ohne etwas.
Ne? Hast du denn vorher eine Kreißsaalbesichtigung gemacht?
Nein.
Du stellst dir das so ein bisschen wie so ein OP gerade vor, oder?
Ja, so ein bisschen. Ich war nicht im Kreißsaal, ich habe mir noch nicht vorher angeguckt. Und ich weiß schon, dass es irgendwie ganz kuschelig gemacht ist, aber trotzdem müssen ja die Geräte irgendwo sein, oder nicht?
Nein, eigentlich nicht.
Echt?
Nee, nicht wirklich.
Okay,
entweder kommen die mit so einem Rollwagen da rein und dann denkt man, oh Gott, jetzt wird's ernst.
Okay.
Weil dann kriegst du die volle
dann
Kelle.
Dann kriegt man richtig Angst.
Denkst, ja. Warum kommen 2 Chefärzte? Warum kommt jetzt noch eine Hebamme? Und warum kommt so ein Gerät da reingeschoben? Dann fängt man ein bisschen an zu schützen.
Ja, gut. Ja, nee, bei mir war das eben im ersten Augenblick andersrum. Und ich habe wirklich erstmal gedacht, oh Gott, wie soll das hier gehen? Und dann aber, und als das Kind da war, da hat man richtig gemerkt, so, ey, das ist das Natürlichste auf der ganzen Welt. Und das kann wirklich auch im Wohnzimmer quasi passieren. Und man braucht, wenn man eben glücklicherweise, wie wir, keine Komplikationen hat, dann ist es eben, ja, Hebamme, eine Ärztin muss, glaube ich, dabei sein im Moment der Geburt, so zur danach, Sicherheit, ja, oder danach.
Zumindest abrufbar.
Abrufbar, genau. Und ja, und ich war der einzige Mann in dem Raum natürlich und kam mir auch ein bisschen fehl am Platz vor, muss ich sagen. Also ich habe zwar danach noch die Bestätigung bekommen, dass es doch hilfreich war, dass ich da war. Vom Gefühl, muss ich sagen, habe ich gedacht, ey, das ist irgendwie so Jahrtausende alt. Das ist, also früher war es ja auch so. Die Männer standen halt irgendwie draußen vor der Tür und haben halt gewartet, so wie bei Game of Thrones oder so, habe ich das, glaube ich, so gesehen. Ja.
Hat die Hebamme dann auch mal gesagt, hier, leg mal jetzt bitte deinen Notizblock weg, es wird ernst, weil du Songpassagen schon im Kopf hattest?
Nee, das nicht. Nee. Ich hatte auch nicht mein Handy oder sowas. Also man hört ja die wildesten Geschichten von Leuten, die filmen bei der Geburt.
Gibt's auch Verrückte,
ja. Ja, und ja, alles Mögliche oder irgendwelche Businessgespräche noch führen, während die Frau da liegt. Nein, ich war voll und ganz da und es war einfach ein sehr intensiver Augenblick. Ich habe das wirklich mit jeder Faser auch aufgenommen. Und ich muss sagen, ganz, ganz beeindruckend war, ich dachte immer, ein Baby kommt auf die Welt und schreit die ganze Zeit. Mhm. Ne, so. Und das ist ja nicht so. Also es macht halt diesen ersten Schrei, zwei, drei, dann wird es ja gefüttert und dann gibt es diesen absoluten Moment der Stille. Mhm. Und du hörst nur das schwere Atmen deiner Frau, der Hebamme und der Ärztin. Ja. Und du kannst nichts sagen in dem Moment. Ich glaube, das war für mich wirklich so ein fast schon spiritueller Moment, weil klar, die sind alle erschöpft. Ja, das Kind ist erschöpft, das Baby. Und ich hatte keine Worte. Also ich konnte diese Stille nicht durchbrechen, weil ich dachte, ey, das ist...
Hast du das innerlich geweint vor Glück?
Ja, natürlich.
Habe ich bei der Geburt,
also,
habe ich's.
Also ja,
bei der,
also ich hatte auch richtig Tränen in den Augen. So, also klar, das war so ergreifend und eben dann auch diese Ruhe. Mhm. Und das
Meditation.
Alles, so, also das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe nichts mehr gehört. Es war alles eins. Und das war auch einer der Gründe, warum mein Album Alles lebt heißt. So, weil das ist so, boom.
Hast du denn dann Elternzeit genommen, direkt im Anschluss? Warst du erstmal nach Hause oder kam dann schon das Management und sagte, hier, Adel, cool, dass du den Moment genossen hast, aber morgen musst du wieder auf der Matte stehen?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall mein Album natürlich voll. Ein paar Konzerte hatte ich auch, also ich musste schon ein paar Sachen machen, auch in der Zeit. Aber wir sind eigentlich, also ich habe gemerkt, wir sind echt locker so und haben das überhaupt nicht als Problem gesehen. Also wir haben immer gedacht, ey, egal, wir nehmen einfach das Kind mit, meine Frau mit. Und mit dem Baby zu reisen, merke ich jetzt, ist auf jeden Fall einfacher, als wenn es dann schon laufen kann und so. Also dann wird es deutlich schwieriger und anstrengender. Aber deswegen waren wir eigentlich... Also nach der ersten Woche schon echt viel unterwegs auch.
Man sagt ja auch immer, das Kind muss sich an die Eltern gewöhnen und nicht die Eltern an das Kind. Dass man direkt das, was man lebt, eigentlich auch weiterlebt, damit das Kind sich dem auch irgendwie anpasst, ein Stück weit.
Ja, voll. Ja, ich habe mir jetzt auch keine Erziehungsratgeber gelesen oder sowas, ne, wie man das jetzt macht oder so, sondern ich habe jetzt einfach gedacht, wir leben unser Leben so weiter, wie wir es machen. Und dann merken wir ja auch, wenn es zu viel ist, dann müssen wir auch Stopp machen. Also ich bin dann auch zum Beispiel zu einer Hochzeit von meinem Gitarristen nach Bulgarien leider nicht gefahren, weil wir davor schon irgendwie auch in Ägypten waren und dann noch auf Tour. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt wird's zu viel. Mhm. So, und das muss man jetzt so ein bisschen, also da lernen wir auch dazu, dass man irgendwie schaut, dass man da ein Gespür für bekommt und sagt, okay, jetzt wird's ein bisschen zu viel, jetzt muss man ein bisschen bremsen, so. Hast du Elternzeit genommen?
Ja, beim ersten 2 Monate. Ja. Da sind wir auch ein bisschen gereist. Fand ich auch eine super Zeit. Beim zweiten habe ich direkt nach der Geburt 1 Monat, weil das dann eben eine Zweierkonstellation oder eine Dreier- oder eher gesagt eine Viererkonstellation dann eben war. Und jetzt bei meinem aktuellen, bei Lasse, habe ich auch direkt 1 Monat genommen, aber nächstes Jahr nochmal 2. Weil diese Zeit, die man einfach bekommt mit dem Kind oder generell diese Zeit, Familienleben, das einmal intensiv zu nutzen, und auf nichts gucken zu müssen, beruflicher Natur, das ist ja eigentlich Lebensqualität.
Absolut. Also das merke ich jetzt natürlich vielmehr, dass ein großer Vorteil ist, dass ich eben nicht diesen typischen 9-to-5-Job habe, sondern mir schon meine Freiräume schaffen kann. Und das mache ich natürlich immer mehr. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe mein Hobby ja zum Beruf gemacht. Ich mache Musik und ich liebe das natürlich. Aber Songs schreiben kannst du eben auch überall. Und deswegen freue ich mich, dass ich so viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Und klar, bei der Promophase war es dann ein bisschen viel unterwegs. Aber auch da habe ich mir dann irgendwie dann Freiräume geschaffen und gesagt, hey, 2 Tage, jetzt mal nix, sondern nur Familie und dann bin ich wieder 2 Tage unterwegs.
Spürst du denn mehr Druck jetzt? Weil du hast jetzt eben ein Kind und denkst, ja, wenn das später mal googelt oder so, dann soll da irgendwie was Cooles bei Wikipedia stehen zum Vater.
Ja, also, naja, steht da schon nicht so was Schlechtes drin, aber auf jeden Fall spüre ich eine viel größere Verantwortung. Aber nicht nur für das Kind, sondern auch für unsere Gesellschaft, für die Menschen, die um mich herum sind. Also ich merke, dass das Typische, was so ein Musiker, gerade auch als Solokünstler dann auch ausmacht, ist ja auch so ein bisschen das Narzisstische und Egoistische und ne, so man alles dreht sich um einen und man denkt irgendwie, ja, man ist der Nabel der Welt. Ich meine, ich mache ja schon lange Musik und deswegen war es immer gut, dass meine Familie um mich herum war, dass ich nicht ganz weggeflogen bin, aber natürlich hat man so diesen Eindruck immer, ne? Und das ist so wichtig, was ich jetzt gerade mache. Ja, das ist so wichtig. Das nächste Album und das ist alles mega entscheidend. So, alles war immer so existenziell. Und das hat halt komplett sich gedreht. Also das ist jetzt überhaupt nicht mehr so, sondern ich habe das Gefühl, ich bin richtig befreit, auch beim Musikmachen.
Cool.
Und ich habe ja so Bock, gute Sachen zu machen. Also richtig mich zu engagieren und bin jetzt da bei dieser...
Das sind ja ganz neue Seiten.
Ja, also vorher war es natürlich auch so, dass ich jetzt nicht komplett unbewusst durchs Leben gerannt bin, ja, aber jetzt stelle ich halt schon viele Sachen in Frage. Also so auch selber, klimamäßig zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema, ne, so, wo du heute denkst, naja, gut, okay, ich will ja diese Werte auch weitervermitteln. Ja. Und das heißt, ich muss sie als allererstes natürlich auch vorleben. Und da verändert sich halt sehr viel. Also früher habe ich überhaupt nicht nachgedacht, weniger Fleisch zu essen oder sowas.
Und
zum
heute,
Beispiel.
Und heute schon.
Heute schon ein bisschen, ja, so dass man denkt, okay.
Ne? Und Nachhaltigkeit.
Ja, und ich war immer der Typ, ich war so, also wer mich kennt oder wer mich sieht, sieht ja auch, ich bin jetzt nicht der durchtrainierteste, ne? Und Fastfood war immer so ein Ding, klar, wenn man auf Tour ist, logisch, ja. Und jetzt überlegt man sich das, klar, ey, nee, warte mal, das Kind soll ja nicht mal die Logos kennen von den üblichen Verdächtigen, das große M oder das oder viele andere auch, weil man sagt, okay, nee. Später. Oder zum Beispiel, ne, Softdrinks zu Hause, immer gehabt, aber jetzt, nein. Weil ich will nicht, dass das Kind halt auch diese rote Dose sieht, zum Beispiel. Ja. Ne? Und weil das ja natürlich auch prägt. Also gibt's Wasser und Tee und solche Sachen. Aber ich merke, es tut ganz gut. So. Also fühlst du nicht, dass du gesünder lebst, seitdem du Kinder hast?
Deutlich.
Ne?
Deutlich gesünder.
Gerade wir Jungs sind auf jeden Fall einfach auch echt vorher so gefährdet.
Aber ich frage mich immer, ja, gehört leider auch dazu. Ja, aber ich frage mich immer, also wenn ich das so auf meine Kindheit zurück reproduziere, da wurde man auch sehr behütet mit dem Ganzen, was du vorhin sagtest, Fast Food und diese rote Dose und Co. Aber irgendwann, wenn man dann so 15, 16 war, was hat man da alles in sich reingeschüttet und gegessen? Also ich kann mich immer noch erinnern, da bin ich in den Keller gegangen, habe da einfach mal eine Dose Fisch und Tomate aufgemacht und das reihenweise in mich reingeschaufelt, weil ich es so geil fand.
Ja, du musst dir überlegen, mein Vater hatte ja ein Restaurant. Ich war der Erste, also ich habe jeden Tag Pizza gegessen und hang mit dem Mund unter diesen Zapfhahn, aber nicht vom Bier, weil da war ich noch zu jung für, sondern von der Coke oder Fanta oder was auch immer. Damit sind wir halt groß geworden. Ich muss aber sagen, dass meine Eltern, also zum Glück hat meine Mutter immer gekocht. Dadurch hatten wir einigermaßen wenigstens eine Mahlzeit gesund am Tag, aber ansonsten war das Bewusstsein ja auch gar nicht so richtig da. Mein Vater, schwerer Raucher. Also wir sind immer, damals war die Grenze noch da, sind wir immer über nach Hamburg, weil da meine Tante wohnt, von Berlin nach Hamburg. Da mussten wir natürlich die Grenzkontrolle, das hat 6 Stunden gedauert, Berlin-Hamburg, muss man sich vorstellen. Und mein Vater hat ganz easy mit 3 Kindern im Auto eine Zigarette nach der anderen geraucht. Das war überhaupt gar kein Thema.
Das war normal.
Völlig normal. Und da, finde ich, hat sich gesellschaftlich natürlich richtig viel geändert. Ne? Also ich will es gar nicht so, das ist so dogmatisch. Ne? Das gibt's ja auch so wiederum auch Extreme, die dann völlig, ey, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und da machen wir uns auch locker. Aber so ein paar Sachen sind echt wichtig.
Vereinbarkeit, Nachhaltigkeit. Du bist auf Tour und dein Kind kommt dann mit, deine Familie?
Wenn ja.
Im Januar geht's los?
Genau, also das habe ich jetzt auch zum allerersten Mal, aber da freue ich mich richtig drauf, habe ich einen Tourbus. Also ich bin ja nie im Tourbus mitgefahren.
Okay,
also,
warum? Wie kommt's?
Weil, nein, das Feiern. Am Anfang, also so vor 10 Jahren, als ich und ich so durchgestartet ist, da waren wir natürlich so eine Band, die sich gerade gefunden hat. Und da hat man einfach, nach dem Konzert war halt immer im Tourbus Alarm. Also da war immer, ne, da wurden die Bierchen und keine Ahnung, Whisky, Cola und was weiß ich. Als Gitarrist oder als Schlagzeuger kann man das natürlich machen. Ja? Man ist dann natürlich am nächsten Tag ein bisschen müde und so. Und gegen Abend geht aber alles wieder. Also ist, ne, dann kann man dieses Programm, man ist ja auch noch relativ jung, durchziehen. Ja? Als Sänger bist du schnell am Ende deiner Kräfte, weil die Stimme das natürlich nicht mitmacht. Und deswegen war es dann für mich irgendwann so, dass ich dann getrennt gefahren bin. Und jetzt ist es so, dass ich endlich wieder in einen Tourbus steige mit meiner Familie. Cool. Noch ein paar extra Betten, falls auch mal meine Mutter mitkommen will oder mein Bruder, meine Schwester. Und ich werde die ganze Tour in so einem Tourbus machen. Das wird auf jeden Fall richtig spannend.
Und wenn ich dann den Kühlschrank aufmache, wenn du in Hamburg bist und ich mache mal Kontrolle in deinem Tourbus, dann finde ich da...
Nur Gesundes. Nein, ganz ehrlich, war ich schon immer so, das muss ich sagen, auch schon bevor ich Vater war, war bei mir immer auf Tour, kannst du ja so einen Rider, ne? Das ist quasi dieser Zettel, den du vorher an alle Veranstalter und alle Hallen schickst, um zu sagen, was du gerne in deiner Garderobe haben würdest. Und da war bei mir eigentlich immer, klar gibt's ja einen Wein oder so, aber ansonsten nur Gesundes. Mhm. Weil ich schaffe es so oder so auch, ohne dass die mir was Ungesundes da hinstellen müssen, schaffe ich es, ungesunde Sachen über den Tag noch zu kriegen und zu essen. So, und somit habe ich eigentlich also ein bisschen so diese Friss- oder Stirb-Mentalität. Ne? Also ich sage vorher, um mich selber abzusichern, okay, bitte nur Paleo zum Beispiel, ja, also frische Gerichte, keine Kohlenhydrate, keine Nudeln, kein Brot, keine Schokolade, sondern nur Obst. Und ich weiß ja ganz genau, in den anderen Garderoben gibt es Schokolade oder dann gibt's auch den Alkohol und so weiter. Also ich versuche das so zu machen. Und so werde ich es auch auf Tour machen. Also es wird alles gesund sein, aber wie oft ich dann irgendwo anhalte bei der Tankstelle, um mir noch irgendwas zu holen, das sei dahingestellt. Erstmal. Bisschen Selbstbetrug.
Das gehört aber auch dazu.
Gehört auch dazu.
Wenn du jetzt auf Tour bist, im Januar haben wir ja gerade schon gesagt, dann geht's rund. Das Kind in der Kita wird dann rausgenommen. Wie ist da die Vereinbarkeit? Und generell, nee. Kita-Platz habt ihr einen?
Nee, haben wir gar nicht.
Wie macht ihr das?
Weil meine Frau nicht arbeitet im Moment. Und ich gesagt habe, ey, dann wollen wir jetzt schon in die Kita oder warten wir erstmal ab? Und dadurch, dass es alles sehr eng ist in Berlin an Kita-Plätzen und habe ich gehört von einem Songwriter von mir, der hat 2 Töchter, der hat zum Beispiel gesagt, ey, wenn das Kind so 2,5 ist oder so, ist es viel einfacher, einen Kita-Platz zu bekommen. Und deswegen habe ich gedacht, ey, warum sollen wir dann einen Kita-Platz besetzen, wenn wir es nicht wirklich müssen?
Ja, das ist fair.
So, und dann haben wir gesagt, ey, dann bleibt das und, Kind
bei uns. Und unter uns gesagt, finde ich auch, das Kind mit einem Jahr in die Kita zu geben, kann man machen, wäre aber nicht so meins.
Genau.
Weil also, die schönste Zeit ist ja genau das, viel Zeit zu verbringen, wenn man sich das natürlich erlauben
wenn
kann.
Man sich, genau, andere können sich, also meine Mutter, muss man sich vorstellen. Ne?
Wie viele Geschwister hast du?
2, also ich bin der Älteste, dann habe ich noch einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Und meine Mutter kam ja nach Deutschland in den 70er Jahren, um bei Siemens zu arbeiten. Deswegen bin ich ja in Siemensstadt auch groß geworden. Und Siemens hat halt den Gastarbeitern quasi dann schöne Wohnungen gestellt und so, ne, also für wenig Miete. Und generell war das eigentlich so vom Aufwachsen her auch super. Aber damals musste meine Mutter halt auch dann nach der Geburt wieder ran. Mhm. Und also sie meinte zu mir, ich glaube, nicht mal ein halbes Jahr war ich alt. Und dann hat sie mich wirklich so als Baby im Kindergarten abgeliefert und ist dann ganz schnell ins Siemenswerk, um da wieder am Fließband zu arbeiten. Und das stelle ich mir schon echt hart vor.
Also, sind das so Themen, die jetzt durch deinen Kopf geistern, die du irgendwann mal in Songs verpackst?
Ja.
Vorher, nachher so?
Also alleine, ja, meine Eltern. Also das ist so ein, meine Mutter hat es immer gesagt. Das ist so der Klassiker. Warte ab, bis du mal Kinder hast, dann wirst du verstehen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie so recht hat. Also nicht nur, dass ich es verstehe, sondern dass ich es jetzt nochmal ganz anders zu schätzen weiß. Weil es waren einfach ganz andere Umstände. mein Vater aus Ägypten, meine Mutter aus Tunesien, in einem fremden Land, beide hart am Schuften. Also mein Vater habe ich ja auch in meiner Kindheit kaum gesehen, weil er, also die ersten 10 Jahre, bis wir ein eigenes Restaurant hatten, dann habe ich mit ihm zusammengearbeitet und geholfen. Aber die ersten 10 Jahre hat er halt beim italienischen Restaurant gearbeitet und hat halt meistens doppelt gearbeitet, also wirklich von morgens bis abends, und bekam den kaum zu Gesicht. Und es war auch so, dass wir als Kinder sehr leise sein mussten, damit er nicht wach wird, weil er ja hart arbeitet. So, also da war meine Mutter immer aufgepasst und so, dass wir ihn nicht stören auch. Und das war natürlich, wenn ich mir überlege, was für ein Leben ich jetzt führe und dass man einfach, weißt du, irgendwie gemeinsam Zeit verbringen kann und das so nicht machen muss, dafür ist man heute sehr, sehr dankbar.
Ich habe damals mal zu meinem Vater gesagt, wenn ich erwachsen bin, möchte ich Musiker werden. Und dann hat er zu mir gesagt, beides geht nicht.
Ja, wir haben uns ja schon mal getroffen vorher. Und da hast du mir diesen Spruch erzählt. Ja. Und den habe ich, glaube ich, jetzt in fast jedem Interview gebracht.
Echt?
Ja, weil...
Da ist ein Copyright drauf von mir.
Ja, jetzt, ja, ja, ja. Wirklich. Nein, ich habe gesagt, ein Freund von mir hat gesagt, ey, es gibt diesen Spruch, beides geht nicht, Musiker und Erwachsen sein. Und es ist, war so, muss ich sagen.
Ja.
Es war so bis zu dem Zeitpunkt der Geburt, des Vaterseins.
Wie sehr bist du wieder Kind in deiner Vaterrolle? Weil das ist, finde ich, immer so die entscheidende Frage. Ich glaube, du bist so ein guter Laune-Daddy, so, der kommt nach Hause und dann schaltest du den Kopf aus, bist da und machst tüdelüdelü. Und dann sagt deine Frau irgendwann, so, jetzt weiß ich, wie es mit 2 Kindern ist.
Richtig, so ein bisschen fängt es jetzt an. Und natürlich, ja, ich muss auch aufpassen. Also ich muss mich selber wirklich reflektieren und sagen, ey, du musst jetzt auch ein bisschen an der Seite von deiner Frau sein und nicht nur irgendeinen Mist mit dem Kind machen und weil es natürlich auch sehr großen Spaß macht, ne, wenn man irgendwie irgendwas Verbotenes macht oder so, ne, und dann irgendwie, wo ich genau weiß, es gibt gleich Ärger, und das Kind, ne, macht das natürlich auch echt gerne mit, ne, irgendwie Fußball oder was weiß ich, dann durch die Gegend, und da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen.
Vor allem jetzt hat dein Kind ja auch ein Alter, wo du viel mehr erleben kannst.
Und das macht halt Riesenspaß. Also ich glaube auch wirklich, die Natur hat das irgendwie so gemacht. Der Vater im ersten Jahr kann er eigentlich echt unterstützen und da sein, entlasten. Aber so richtig Vater sein und in diese Vaterrolle wächst man quasi rein. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Natursache, ja, weil wir einfach immer ein bisschen hinterher sind. Ne? Die Männer sind ja, Jungs ja auch, ne, sind ja immer ein bisschen, die Mädchen sind einfach ein bisschen weiter. Und die Natur hat einfach, war gnädig und hat gesagt, ach Mann, ey, ihr seid einfach, ihr braucht einfach, ich gebe euch, der liebe Gott hat gesagt, ich gebe euch dieses Jahr, um euch langsam dran zu gewöhnen. Und genau so ist es.
Es klingt so, du gehst in deiner Vaterrolle mehr als auf.
Ja.
Bedeutet Teil 2 der Familien-Ära.
Also, ja, also von meiner Seite aus, also ich hätte gern 5, aber das kann ich nicht.
Background-Sänger, oder?
Genau, eine ganze Band.
Jackson.
Genau, und, aber da kann ich nicht alleine entscheiden. Nein, aber es ist natürlich anstrengend, es ist ein ganz anderes Leben auf einmal, aber also es ist halt geil. Es ist halt nicht so, dass man irgendwie Angst davor haben muss und sagen, oh Gott, alles verändert sich, sondern ich muss mir wirklich überlegen und denken, ey, alles ist gut. Also solange alle gesund sind, ist, glaube ich, echt so, daran denkt man natürlich. Ne? So, es gibt Familien, wo eben das Kind dann krank ist oder so, oder spezielle Hilfe benötigt. Und das sind dann wirklich die großen Aufgaben, die man bewältigen muss. Aber ich bin gerade so beseelt. Und wenn das so bleibt, also klar, zweites Kind.
Immer.
Kann ich ja locker.
ich fühl auch anders bei anderen Schicksalsschlägen. Im Bereich Kinder. Wenn du zum Beispiel die Nachrichten anmachst und da wird irgendwie ein Kind entführt und dann denkt man, wie schrecklich das einfach ist. Und ich kann auch meine Mutter verstehen, dass sie damals so lange wach geblieben ist, als wir mal zu Schützenfest oder Landjugendfest sind, mit dem Rad rausgefahren, dass sie einfach nur zittrig zu Hause war und gehofft hat, dass man wirklich um 1 Uhr den Weg einigermaßen gerade wieder nach Hause fand.
Das merke ich auch. Ich bin deutlich emotionaler noch geworden bei Nachrichten. Also als diese Geschichte war mit diesem Schiff, mit der Carola-Rakete, wo die da die Flüchtlinge aufgenommen hat, da war ja ein Baby da drauf. Ja. Also ich konnte das nicht glauben. Also ein Baby auf so einem Schlauchboot und dann auf Deck, das hat mich richtig bewegt. Also da hat man einfach nochmal sensiblere Antennen auf jeden Fall, wenn man Vater geworden ist.
Es gab ja auch mal das Bild von einem Flüchtlingskind, welches am Strand tot lag.
Okay, das war natürlich der Albtraum überhaupt.
Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber das hat mich emotional wirklich mitgenommen.
Ja, natürlich.
Also furchtbar.
Genau, ja, so ein Kleinkind war das. Ne? Das war ja so 3 Jahre alt oder so. Das meine ich mit auch mit so Verantwortung. Auf einmal geht sowas nicht. Wir haben ja eine Flut von Nachrichten und von Dingen, die einen bedrücken eigentlich. Aber man ist dann so, weißt du, so als junger Mann denkt man sich so, ja gut, ja krass und nächste. Also, es geht halt weiter. Ne? Das Leben geht so schnell. Jetzt spürt man schon so eine Schicksalsschläge, Geschichten von anderen Menschen, dass man da genauer zuhört und dass man auf jeden Fall ja auch so viel emotionaler noch reagiert, habe ich das Gefühl. So, und da bin ich auch gespannt, wie das dann musikalisch wird. Auf jeden Fall macht es jetzt schon Spaß. Ich hab ein Klavier zu Hause und wenn ich da dran sitze, dann kommen da die Kinderaugen, werden ganz groß. Jetzt habe ich so ein kleines gekauft und da wird jetzt schon fleißig dran gespielt quasi. Also man darf gespannt sein. Ich weiß aber nicht, weil ich schon in deinen Augen sehe, was du fragen willst. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich wollen würde. Ne? Das ist auch so ein Thema.
Ja.
Will man, dass das Kind dasselbe macht?
Aber stellt sich die Frage jetzt schon für dich?
Nö, aber man denkt schon, okay, was wird es denn mal? Also so, das ist schon so ein Thema. Und man hat einen ganz großen Beschützerinstinkt auf einmal. Also dieses Beschützen. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel hier nicht das Geschlecht oder den Namen meines Kindes sage, obwohl ich es dir privat gesagt habe. Aber
ich habe schon wieder vergessen.
Du hast schon wieder vergessen, genau. Nein, aber es ist natürlich schon so, dass ich das Kind auf jeden Fall schützen will, dass es nicht zu früh in die Öffentlichkeit gerissen wird und gezerrt wird, ja. Andere handeln das ja ganz anders. Aber mir ist das schon wichtig. Und der Schock war eigentlich da, wo ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt echt so ein Eingriff in meine Intimsphäre, war, es gab eine Zeitung, die hat mal, als meine Frau 3 Monate im 3. Monat war, also noch nicht alles so, wo man es eigentlich noch niemandem erzählt, ne? Da schon so eine Mutmaßung gebracht, so nach dem Motto, oh, die isst kein Sushi und trinkt keinen Wein. Was ist da los, hat der Restaurantbesitzer gesagt. So. Und dann, als das Kind da war, wurde ich halt, wie in England, diese Magazine, diese Klatschmagazine, weißt du, so eine komischen Hochglanz-Kackdinger, wurde ich abgeschossen mit dem Kinderwagen. So. Und das hat sich für mich zum Beispiel...
Wurde auch veröffentlicht. Aber wie geht man dagegen vor?
Boah, sofort Anwalt. Boah, mit allem war es mir auch völlig...
Dann kommt der harte Adel raus.
Boah, mein Anwalt sagt doch, da wird er zum Italiener. das war so ein Spruch von ihm. Nein, aber wirklich, weil das merke ich bei mir. Ne?
Wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, du bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Wer weiß, wer auf welche Gedanken kommt. Ist das auch Kopfkino?
Das kam erst über verschiedene Leute, die mir dann gesagt haben, ist auch ein Sicherheitsaspekt.
Ja, klar.
Also, ne, Kindesentführung und so weiter. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also, so schlimm habe ich jetzt nie gedacht. Aber natürlich ist das ein Thema, aber es ist jetzt nicht für uns so aktuell. Aber ich bin jemand, der sehr offen ist. Ja, und wenn ich jetzt auf der Straße angesprochen werde, ein Autogramm und so, dann mache ich das gerne. Ein Selfie, überhaupt kein Thema. Das ist die leichteste Übung. Und man merkt ja dann natürlich auch.
Hast du so ein Selfie-Grinsen? Mach mal. Das ist stark. Das
ist gut, ne?
Ja, kann man ja nicht sehen.
wir machen gleich ein Selfie, das kannst du dann, da kann man es dann sehen. Nee, aber das geht dann schnell und so. Aber ich habe gemerkt, ich werde unfassbar ärgerlich und sauer, wenn jemand mich privat fotografiert. Also wenn mit Frau und Kind bin.
Also Familien.
Familie. Und das macht mich gerade so ein bisschen nachdenklich. Also weil es gibt wirklich Erwachsene. Ne? Wir reden jetzt nicht von irgendeinem kleinen Teenie, der sagt irgendwie, oh, guck mal, das Alter wie, und heimlich ein Foto macht, weil die denkt wahrscheinlich gar nicht, dass...
Und damit Geld verdient.
Und das Geld verdient, genau. Ein erwachsener Menschen im Restaurant, du sitzt da mit Frau und Kind im Kinderstuhl und dann wird ein Foto gemacht.
Ohne zu fragen.
Ohne zu fragen, mit dem Handy vom anderen Tisch. Boah. Also da werde ich auf jeden Fall richtig sauer, wie man mich nicht kennt.
Wie oft gab es die Situation?
Oh, die gab es schon ein paar Mal jetzt. Ja. Also ein paar Mal und das ist dann natürlich echt eher doof. Also da überlege ich mir, zu welcher Uhrzeit. Ich meine, das Gute ist, wir gehen eh früher essen als damals, weil damals sind wir um 9 oder 10 essen gegangen. Heute mit Kind geht man halt um 18 Uhr spätestens essen. Und deswegen ist da eh weniger los und ich gehe jetzt auch nicht mehr in irgendwelche Läden, wo ich einfach weiß, so ey, da sind viele Leute und so. Dann das hat sich schon verändert.
Aber ist ja voll schade eigentlich, weil du bist ja ein Künstler zum Anfassen. So habe ich dich kennengelernt.
Genau.
Du bist immer irgendwie per Du, bist immer locker unterwegs. Das nimmst dir auch die Zeit. Du bist nie irgendwie so im Stress, dass du nicht Zeit für jemanden hast, um einen vernünftigen Satz irgendwie mit dem zu wechseln. Ne?
Ja, voll.
Aber das schränkt ja voll ein.
Das schränkt ein. Also das merke ich. Aber das ist halt auch eben dann der Preis, den ich halt auch irgendwie zahlen muss. Also dafür, dass ich das machen kann. Aber ich habe das nie so schlimm empfunden. Also mir selber macht es eben auch wirklich nichts aus. Ja, also selbst wenn jemand heimlich ein Foto macht von mir, ey, dann denke ich manchmal so, boah, das ist wirklich also schlechte Erziehung oder so.
Rufst du mal daher, leg einen guten Filter drüber?
Ja, so genau, irgendwie so, ne? Aber mit dem Kind ist es ein anderes Game. Das ist eine andere Nummer. Man sagt einfach wirklich, ey, nein, hier bis hierhin und nicht weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Urinstinkt, oder, von uns. Also, dass wir einfach wirklich
schützen.
Die Familie, ja. Man hat jetzt seine eigene Familie, ist ja auch so ein Ding.
Ich hatte mal dieses Momentum, dass ich gestürzt bin mit meinem Sohn. Also wir sind von so einem Trampolin runter und die Treppe, die an dem Trampolin gelehnt war, war nicht richtig fest. Die hat sich dann mit einem Fuß in den Rasen reingebohrt. Okay. Und ich hatte den Kleinen auf dem Arm und das ist ja schon eine Höhe bei diesen Riesendingern. Und da habe ich gar nicht richtig gehandelt, sondern instinktiv mich einfach in das Kind reingerollt und habe eigentlich den ganzen Sturz abgefangen, indem mir alles egal war, was jetzt mit meinem Rücken passiert. Ja, so eingeigelt. Ne? Das hatte ich zweimal jetzt schon.
Ja, krass.
Einmal habe ich dabei auch einen Bänderriss erlitten. Aber jedes Mal dieser selbe Reflex. Ja. Und das ist genau dieser Instinkt, glaube ich, der da ausgelöst wird.
Ja, das ist so. Das ist auf jeden Fall. Ist es krass. Also absolut.
Was wünschst du dir für die Zukunft? Für dich speziell, familientechnisch? Dass die immer mit auf Tour kommen? Dass das nächste Album... Du wirst ja jetzt nahbarer. Also du schreibst ja auch mehr über Familienthemen oder deine Gefühlswelt ändert sich ja jetzt so ein bisschen. Oder deine Sichtweise aufs Leben, so muss ich es vielleicht formulieren.
Ja.
Die Sichtweise des Lebens hat sich ja geändert durch dein Kind und durch das Familienleben und auch durch, dass du in der Öffentlichkeit bist, dass du viel unterwegs bist, dass du viele Touren spielst. Was wünschst du dir, dass das alles so aufgeht, wie du am Ende dir das vorstellst?
Also ich wünsche mir eigentlich wirklich, was die Familie angeht, ein ganz normales Familienleben. Mit der Ausnahme, dass es halt ein bisschen verrückt ist, wenn man auf Tour ist. Ja, das ist halt so. Also das wird aber, glaube ich, ganz normal. Irgendwann sagt das Kind halt einfach, hey, Papa ist halt, macht halt Mucke irgendwie. Und das Schöne ist ja, ich bin an einem Alter, wo auch jetzt meine Bandkollegen alle schon Kinder machen oder haben. Und ja, man merkt richtig, so auch Freunde und so haben Kinder. Und das wird jetzt, wandelt sich alles, ne? Und macht aber alles total Sinn. Und ich hoffe einfach, ja, dass das Kind eine gute Ausbildung macht und so, also solche Sachen, also dass die Schule gut ist, dass die Welt auch gut ist. Das ist so ein Punkt jetzt, wo man sagt, okay, wie ist die politische Situation und die Umweltsituation? Und wir sind ja wirklich in einem riesen Umbruch. Und ich merke aber, ich habe ja ein paar Lieder auch auf Hawaii geschrieben, und das Leben auf Hawaii, wenn man jetzt fernab von diesen großen Hotelketten und so, und du kennst ja Hawaii auch,
ja, ich war
auch schon da. Da hast du so zum Beispiel so einen Supermarkt, wo man kein Plastik mehr hat. Also wo man alles, wo man mit seiner Tupperware da hinkommt und sowas kauft und so. Und du merkst einfach, das Leben dort ist wieder viel ursprünglicher. Also ein bisschen eine Reise zurück mit all den modernen Sachen, die Internet und so weiter. Okay. Aber das alltägliche Leben ist so ein bisschen wieder ursprünglicher. Und das wünsche ich mir eigentlich jetzt, das merke ich jetzt gerade, dass ich so, ich bin ja Großstadt Berlin, ne, Kind, Berlin-Kind. Ich merke auf jeden Fall, dass es mich rauszieht.
Ja.
Also so ein bisschen ins Umland. Garten, so, Haus. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, ne, aber so auf einmal ist das so, das sind so Themen. Und dann mit dem Fahrrad statt Auto und solche Sachen. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass das Leben ein bisschen ursprünglicher wird wieder.
Das nennt man jetzt Vater sein.
Genau, okay.
Ja, das ist die neue Rolle.
Das ist die neue Rolle, ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Adel, dass ich hier in deinem kleinen, süßen Studio zu Gast sein durfte.
Gerne.
Ich komme gern wieder. Wir sehen uns bestimmt in Hamburg auf Tour.
Ja.
Es gibt immer so ein kleines Ritual in diesem Podcast. Das ist auch nichts Neues, das haben wir nicht erfunden, sondern man darf immer am Ende jemanden grüßen. Und ich sage es immer bewusst, ich glaube, ich weiß schon, wen du grüßt.
Ich grüße mein Kind und die Mama. Die Mama und meine Mama.
Was erwartet uns denn jetzt noch im nächsten Jahr?
Also ich bin jetzt in Tourvorbereitung für meine Tour, die im Januar startet. Und ich sitze jetzt schon an neuen Liedern. Und ich habe lustigerweise, wenn ich am Klavier sitze und mein Kind sitzt mir auf dem Schoß und ich spiele, und das Kind spielt dann so ein bisschen mit, ne, also eher so, ne, Hauptsache weiße Tasten, das ist okay, fallen mir sehr viele Melodien ein. Ich glaube ja, dass die wirklich nochmal anders sind, seitdem ich Vater geworden bin. Und ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel, um mein Kind zum Schlafen zu bringen, oft einfach Melodien singe, die es nicht gibt, also die aus dem Kopf so ein bisschen. Und merke dann, wenn irgendwas richtig funktioniert, dass das eine schöne Melodie ist. Und dann muss ich ganz schnell das Kind zum Schlafen bringen, warte dann, bis es endlich schläft und muss dann schnell zum Telefon, um diese Melodie aufzunehmen, damit ich sie nicht vergesse.
Jetzt stelle ich mir eine Frage, gedanklich. Das Kind schläft bei dieser Melodie ein?
Ja.
Gut. Heißt es, wenn du dann vor 25.000 Leuten spielst, dass bei diesem Song dann die Leute alle umfallen?
Ja, ich bin bereit, dieses Experiment anzugehen. Also ich will wissen, ob ich das schaffen kann. So ein bisschen wie so ein Hypnotiseur, weißt du, so ein Massenhypnotiseur. Nee, aber das ist einfach dann eine schöne Melodie. Einfach, das merkt man einfach, dass die Spaß macht.
Also die Inspiration Kind ist voll und ganz bei dir eingeschlagen.
Ja, volles Rohr. Das wird echt spannend jetzt.
Geil. Ich freue mich auf alles, was kommt. Danke für die tolle Zeit mit dir. Und wir sehen uns in Hamburg, denke ich. Du oben, ich unten.
Genau. Und dann hinten Backstage.
Und dann hinten Backstage.
Mit Kind und Kegel.
Ich würde sie mitbringen dann. Dann lernst du es auch mal kennen.
Ja, super.
Ja. In dem Sinne, vielen Dank für euch, dass wir wieder so nah in euren Ohren zu Gast sein durften. Ich wünsche euch wieder mal das Beste, was euch heute passieren kann. Habt einen schönen Tag.
Jo, tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dürft ihr uns natürlich abonnieren auf Spotify oder auf iTunes, bei AudioNow und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns natürlich auch noch bewerten. Das bei iTunes wäre natürlich schön, wenn es viele Sterne sind, aber seid da offen und ehrlich, weil Ehrlichkeit währt am längsten. Falls ihr noch Fragen habt oder selber mal zu Gast sein wollt in dieser Sendung, dann schreibt uns an papalapap@eltern.de.
Papalapap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool.
Daddy bleibt cool.
Papalapap. Papalapap.